Also es gibt am Ende, wenn es gut läuft, vielleicht ein, zwei Paarungen in dem Feld, die eine Chance hätten, bei einem normalen Mixed Grand Slam ins Halbfinale zu kommen. Und mir fällt es dann echt schwer, diesen Titel mit irgendeinem in den vorherigen Jahren zu vergleichen. Also klar, es wird schwierig. Du müsstest halt wirklich Ranking-Punkte verteilen oder so, damit du Einzelspieler dazu kriegst, Mix zu spielen während des Grand Slams. Nur so ist es halt wirklich ein Tigerentenclub und nicht Grand Slam-Tennis.
Tja, so kann es laufen. Wir hatten zwar eigentlich angekündigt, dass wir uns erst im März zurückmelden mit CrossCourt, aber da sind jetzt in der Zwischenzeit tatsächlich einige Sachen passiert, über die wir hier nochmal sprechen sollten vielleicht sogar. Und deswegen gibt es auch jetzt im Februar eine neue Folge CrossCourt und da darf natürlich auch Stefan Schnürle nicht fehlen. Hallo Stefan, grüß dich.
Hallo Dennis, hallo an alle.
Ich werfe dir jetzt mal und auch euch zu Hause mal so ein paar Schlagworte hin, die ihr bestimmt schon mal gehört haben werdet in der letzten Zeit. Ich mache es hier trotzdem nochmal. Also, Sperre Jannik Sinner, Sperre Stefano Vukov, Mixed-Wettbewerb bei den US Open. Da sind Sachen passiert in der letzten Zeit und wir werden jetzt gar nicht so sehr über das Sportliche sprechen, aber ich glaube, so ganz ignorieren, ich weiß nicht, wie du das siehst, Stefan, können wir diese Sachen nicht und deswegen haben wir uns entschieden, hier einfach nochmal eine Folge aufzunehmen.
Ja, genau, weil das waren doch große Nachrichten, die wir jetzt irgendwie nicht erst in vier Wochen besprechen wollen, weil sie doch die Tenniswelt bewegen. War nicht so, weiß nicht, wie es bei dir war, dass uns jetzt langweilig war ohne Tennis, weil wir ja auch viel Arbeit haben mit anderen Dingen. Also bei mir ist es ja vor allem allgemein der Sport und gerade auch im Fußball ist immer viel los. Aber ja, das war jetzt trotzdem eine Sonderfolge angebracht bei diesen großen Themen. Wir hatten das ja eben im Hinterkopf wegen möglicher Spielerstimmen. Vielleicht kommt da auch noch was, sei es von dir oder von mir. Ich wäre ja auch gern beim Turnier in Linz gewesen, da war ich sogar schon akkreditiert, aber hätte wegen der Arbeit erst spät anreisen können und dann ging es mir leider gesundheitlich nicht ganz so optimal und ja, das Turnier hat sich dann auch nicht so entwickelt, dass das Finale jetzt viel für euch abgeworfen hätte. Jetzt machen wir halt so eine und ja, genau, wie du schon gesagt hast, wir fokussieren uns heute mal auf die drei Themen, weniger dieses sportliche Geschehen auf dem Platz, da können wir vielleicht am Ende noch kurz was sagen, aber das wird dann wieder mehr Schwerpunkt in den nächsten Folgen werden.
Ja, ich denke auch, ihr könnt euch zu Hause jetzt mal entspannt zurücklehnen. Ich habe mir gerade noch mal einen Kaffee gemacht. Draußen sind es 15 Grad heute. Ich weiß gar nicht, was los ist. Plötzlich ist der Sommer da. Und jetzt sprechen wir einfach mal über diese Themen. Und ich würde vorschlagen, wir beginnen mit dem ganzen Beben um Jannik Sinner. Und ich habe jetzt wirklich drüber nachgedacht, natürlich auch in Abstimmung mit dir, wie machen wir das jetzt? Weil da sind wirklich seit vielen Monaten jetzt ja ganz viele Sachen passiert. Und deswegen von meiner Seite so ein kleiner Disclaimer hier. Ich habe mir, und das mache ich sonst eher selten, tatsächlich jetzt mal einfach formulierte Sätze aufgeschrieben, um das Ganze nochmal hier so darzustellen, wie das auch zeitlich verlaufen ist. Weil ich finde, da kann man leicht den Überblick verlieren und für all diejenigen, die das vielleicht nicht ganz so intensiv verfolgt haben, ist das sicherlich gar nicht so schlecht, das noch einmal zu erzählen. Und deswegen wird es jetzt hier ein kleiner Monolog. Ich werde das einmal vorlesen, aber dann sind wir alle nochmal auf einem ähnlichen Stand. Und ich hoffe, dass ich da sozusagen inhaltlich jetzt auch alles richtig gemacht habe. Also ich beginne mal. Wenn dir irgendwas auffällt, kannst du es natürlich gerne sagen. Jannik Sinner wird im Frühjahr 2024 zweimal positiv auf das anabole Steroid Clostebol getestet. Nach Bekanntwerden wird er von der International Tennis Integrity Agency, das ist die ITAA, bestimmt schon oft gelesen oder gehört, darauf hingewiesen und erhält automatisch eine vorläufige Sperre. Noch am selben Tag stellt er einen Antrag auf Aufhebung der Sperre, da er gemeinsam mit seinem Team die Ursache identifiziert haben will. Einer der Physiotherapeuten habe sich einen Schnitt am Finger zugezogen, diese Wunde mit einem frei verkäuflichen Mittel behandelt, das Clostebol enthält. Ein Doping-Warnhinweis steht sogar auf der Packung. Und Jannik Sinner daraufhin mehrfach ohne Handschuhe behandelt. Dadurch sei das Mittel in geringerer Menge in den Körper von Sinner gelangt, da Sinner an der Hauterkrankung Dermatitis leide, die mit entzündlichen Hautreaktionen einhergeht, sei das Mittel einfacher in den Körper gelangt. Die Sperre wird daraufhin zurückgenommen. Ende Mai erhebt die ITIA Anklage gegen Sinner. Das alles dringt aber nicht in die Öffentlichkeit. Sinner darf weiter an Wettkämpfen teilnehmen. Mitte August wird der Fall vor einem unabhängigen Gericht verhandelt. Sinner wird freigesprochen. Am 20. August wird der Fall und der Freispruch das erste Mal öffentlich. Für die vorherige Geheimhaltung gibt es heftige Kritik in der Szene. Sinner trennt sich daraufhin von seinem Physioteam. Nach dem Gewinn der US Open legt die Welt-Anti-Doping-Agentur, das ist die WADA, Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof ein, das ist der CAS, und fordert eine Sperre von einem bis zu zwei Jahren. Im Januar 2025 wird der Termin der Verhandlung vor dem CAS bekannt gegeben, 16. 17. April. Am 15. Februar, und das ist jetzt ja gar nicht lange her, gibt die WADA bekannt, dass man sich mit Sinner auf einen Vergleich geeinigt habe, 3 Monate Sperre. Sinner darf weder spielen noch mit professionellen Spielern bzw. auf professionellen Anlagen trainieren. Die Sperre wird am 4. Mai 2025 enden und jetzt kommt's, das Hauptfeld von Roland Garros startet am 25. Mai 2025. So Stefan, und wenn du das jetzt alles so gehört hast und jetzt folgende Frage von mir hörst, ich würde das fast als Knallfrage bezeichnen, weil das ist jetzt vielleicht gar nicht so leicht zu beantworten. 3 Monate als Sperre jetzt, ist das okay, ist das zu viel oder ist das zu wenig oder ist die Frage zu schwer für dich zu beantworten?
Erstmal bin ich froh, dass zur Abwechslung du einen längeren Monolog gehalten hast.
Ja.
Also wenn wir jetzt wirklich nur auf die Sperre mal beziehen, nicht die Art und Weise, wie es zustande kam, dazu habe ich dann nämlich eine andere Meinung, da kommen wir sicher auch noch dazu, aber wenn wir uns auf die Sperre beziehen und einfach der Urteilsbegründung mal folgen, was Jannik Sinner dort vorgeworfen wird wirklich, dann scheinen 3 Monate für mich angebracht. Also bevor ich meine Meinung, warum ich das denke, weiter erläute, eines vorab noch. Also wir haben in unserer ersten US Open Folge Ende August vergangenen Jahres ja wirklich ausführlich über den Fall auch geredet. Und da habe ich mir auch die 33 Seiten der ITIA durchgelesen und da haben wir wirklich über die Menge geredet und eigentlich alles gesagt, was ich zu dem Fall denke. Also wen das interessiert, hört da gerne nochmal rein, weil es gibt seitdem einfach keinen neuen Stand, was den Fall an sich betrifft. Also der uns dann völlig neue Erkenntnisse gibt über seine Unschuld oder Schuld. Was mir natürlich zu Ohren kam, ist, dass Wissenschaftler teils uneins sind, ob die geringe Menge irgendwas über seine Schuld aussagt oder nicht. Also ein Kollege von mir hat mit Doping-Experte Professor Fritz Sörge gesprochen, der meint, dass ein Urintest gar keine präzise Aussage darüber geben kann, wie hoch die Konzentration des Clostebol an der Stelle war, wo sie zum Einsatz kam, bevor es dann eben über den Blutkreislauf aus dem Muskel abtransportiert wurde und von der Niere ausgeschieden. Am Ende bleibt genau das, was ich aber damals auch sagte. Es ist eine Frage des Glaubens. Also außer Sinner und ein paar Leute seines Teams kann ja mit keiner mit Sicherheit sagen, es stimmt oder stimmt nicht. Mhm. Daher darf jeder glauben, was er mag. Ich sage ehrlich, ich weiß es nicht. Ich lege für keinen Spieler meine Hand ins Feuer. Das habe ich damals schon gesagt. Der Fall ist für mich aber auch nicht so, dass ich sagen würde, nee, Sinners Erklärung ist komplett unmöglich. Das Pflaster gab es ja wirklich davor schon. Also das sieht man ja auf den Bildern. Ich spreche mich hier einfach nur mal auf das, was ITIA und WADA übereinstimmend sagen. Und das ist halt bei dieser Schulddauer und der Frage einfach wichtig, weil demnach habe Sinner nicht versucht zu betrügen und es wurde letztendlich nicht wegen Dopings, sondern wegen Fahrlässigkeit verurteilt. Und sie sagen halt, es ist ohne sein Wissen passiert und hatte auch keinen leistungssteigernden Effekt. Aber er ist natürlich für sein Team verantwortlich. Trotzdem finde ich dann diese Sperre nachvollziehbar.
Jetzt ist es ja so, dass sich da einige Leute zu geäußert haben, unter anderem auch Alexander Zverev. Ich habe hier gerade nochmal das Zitat aufgemacht, die Kollegen von Tennisnet haben das auch über Social Media gebracht. Da hat er gesagt, entweder man hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, dann sollte man überhaupt nicht gesperrt werden. Aber wenn man sich doch etwas zu Schulden kommen lässt, dann denke ich, dass 3 Monate für die Einnahme von Steroiden keine Sperre sind. Das ist irgendwie seltsam, der ganze Prozess, die ganze Situation, die es seit fast einem Jahr gibt, das ist einfach seltsam. Was denkst du darüber? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, hier will keine der beiden Parteien so richtig als Verlierer draus hervorgehen. Weil wenn das jetzt verhandelt werden würde vor dem Gericht, wozu es jetzt nicht kommt, würde eine Partei ja verlieren. Und irgendwie sind sie, glaube ich, jetzt beide ganz okay damit.
Stimme ich zu. Ich würde dann erstmal auf Zverev eingehen, aber der andere Punkt, den sehe ich auch, da kommen wir sicher auch noch drauf. Also ich das mit dem, dass das seltsam ist und so, da gebe ich Zverev völlig recht, sehe ich genauso. Also wie das dann abgelaufen ist das ganze Jahr über, das sieht einfach nicht gut aus nach außen. Brauchen wir nicht diskutieren. Ich sehe es nur ein bisschen anders mit dem, entweder muss man ihn hart und Jahre bestrafen oder er ist völlig unschuldig und man gibt ihm gar keine Sperre. Weil wenn jemand wirklich zu betrügen versucht hätte, dann bin ich völlig einig, muss er hart bestraft werden, dann kann die Sperre auch nicht hart genug sein. Nur falls jetzt wirklich wieder behauptet wird und die WADA auch folgt, das Team von Jannik Sinner, also der Physio, da die beiden schuld war, dann finde ich, kann man nicht sagen, alles gut, macht ja nichts, er ist komplett unschuldig, weil was machen wir als Extrembeispiel, wenn ein Sportler in der Zukunft dann zum Beispiel das ausnutzt und seinem neuen Team sagt, hey, macht mich zur Nummer 1, egal wie, ich darf nur nichts davon wissen. Mhm. Daher finde ich schon, wenn man, wie gesagt, dieser These folgt, dass man da dann nicht nur einfach sagen kann, ja, du, nächstes Mal nicht mehr, sondern da muss man auch eine Strafe aussprechen, die 3 Monate. Das ist auch eine Warnung für alle, finde ich. Ich finde es eher bedenklich, dass die beiden aus Sinners Team, Naldi und Ferrara, da quasi straffrei rausgehen, beziehungsweise Ferrara ist ja schon wieder bei Matteo Berrettini angestellt.
Also man muss ja da nicht überdrehen, aber bei so viel Fahrlässigkeit und die, wenn wir der Erklärung folgen, da wirklich um Vielfaches höher war als bei Sinner, also das wäre schon sehr unprofessionelles Verhalten gewesen, wenn das stimmt. Und das dann komplett straffrei quasi und dann direkt vom nächsten Spieler angeheuert werden, das finde ich dann auch schon eher komisch.
Ja, ich habe so den Eindruck, dieser Ganz-oder-gar-nicht-Gedanke von Zverev ist im Grunde richtig, aber dieser Fall ist so schwer zu durchdringen und so komplex. Und wer hat da jetzt, wie du am Anfang auch schon gesagt hast, wirklich dann irgendwie so die Verantwortung und an welcher Stelle nicht aufgepasst und so. Und ich glaube einfach, dass dieser Fall jetzt so viel Aufmerksamkeit erregt, dass, weil man jetzt wirklich auch einfach mal sowas in der Form, glaube ich, so ein bisschen aufblasen möchte, um zu zeigen, um zu sensibilisieren, okay, hier passiert was im Tennis und alle Leute sollten sich in der Zukunft, glaube ich, genau überlegen, was sie machen und wofür sie die Verantwortung haben. Aber einfach so auf so eine Schwarz- oder Weiß-Entscheidung zu gehen, wie das Zverev gesagt hat, ist, glaube ich, in diesem Fall auch nicht so ganz leicht. Wobei ich nochmal, im Grundsatz finde ich es eigentlich auch irgendwie verständlich, muss ich sagen. Die größte Kritik, die es gegeben hat, ist aber ja der Deal an sich. Also, dass diese 3 Monate jetzt ganz bequem zwischen diesen beiden Grand Slams liegen. Also er gewinnt die Australian Open und hat dann genug Zeit, sich vorzubereiten auf Roland Garros und darf dann da auch wieder mit dabei sein. Das kommt ihm natürlich jetzt eigentlich sehr gelegen. Wie ist deine Meinung dazu?
Ja, das sieht einfach nur doof aus. Das ist das, was ich erwähnt habe. Das ist für mich auch das größte Problem, was ich mit der ganzen Sache habe. Wir haben da auch mit Alexander Watzke gesprochen. Den hatten wir ja auch schon mal hier im Podcast. Inzwischen ist das Interview auch auf sport1.de online und Watzke benutzt da einen schönen Begriff, um diese Einigung am Ende zu beschreiben. Das ist ein Kuhhandel und das ist es im Prinzip, weil die Anhörung wäre jetzt Mitte April gewesen während der BMW Open und wenn er dann 3 Monate gesperrt wird, dann fällt er halt definitiv für French Open und Wimbledon aus. Und wenn sie mit dem Urteil sogar ein wenig brauchen und es erst Ende April fällt, dann fehlt er auch noch bei den US Open, das wäre auch noch möglich gewesen. Klar, Worst-Case-Szenario. Und es war klar, dass Sinner und sein Anwaltsteam natürlich alles versuchen, um das zu verhindern. Bleibt jetzt die Frage, wieso? Weil in Sinners Erklärung heißt es ja, er habe das WADA-Angebot angenommen. Wieso hat die WADA überhaupt dieses Angebot gemacht, nachdem sie ja erst, wie du schon erzählt hast am Anfang, diese Entscheidung der ITIA nicht akzeptieren wollte und es unbedingt vor den Kass bringen wollte? Und da bin ich ähnlich bei dem, was du schon gesagt hast, die WADA hat bestimmt gemerkt, dass ihre erste Ankündigung ja auch 1-2 Jahre gehen zu wollen, also Sperre, die war recht unrealistisch, glaube ich, wenn man auch andere Fälle sieht. Also bei Halep hat ja der Kass sogar von 4 Jahren auf 9 Monate verkürzt und für mich sah der Fall der ITIA da schon stärker aus als der jetzt da vorliegt bei Sinner. Es ging ja hier in Anführungszeichen nur um fahrlässiges Verhalten und es wurde keine Betrugsabsicht unterstellt. Und die WADA hatte, glaube ich, auch eine gewisse Angst, dass Sinner da mit einem kompletten Freispruch rauskommt, was halt schon ein Gesichtsverlust gewesen wäre und, wie gesagt, auch für andere Sportarten kein gutes Bild gewesen wäre, weil die WADA ist ja auch dafür zuständig. Also es ging darum, das Gesicht zu wahren. Und für sie ist es, glaube ich, ein kleiner Erfolg. Hauptsache, er kam eben nicht mit einem Freispruch davon.
Ja, aber es ist interessant, weil du gerade Gesicht wahren gesagt hast und das alles so aus der Perspektive der WADA. Wenn wir jetzt aber auf die andere Seite schauen, auf Jannik Sinner, dann kann man natürlich auch zu diesem Gedanken kommen, warum oder die Frage aufmachen, warum würde sich ein Unschuldiger auf so einen Deal einlassen? Weil er sagt jetzt dann ja auch, okay, das mache ich und das passt mir vielleicht auch zeitlich gut rein, wenn er jetzt aber der Überzeugung ist, überhaupt nichts falsch gemacht zu haben, dann macht man das vielleicht auch nicht so mal eben so. Ne? Also den Gedanken muss man ja irgendwie auch zulassen.
Verstehe ich, aber Gegenfrage, gab es denn deiner Meinung noch nie ein Urteil, wo jemand eine Strafe aufgrund eines Fehlurteils absitzen musste?
Ja.
Also ich sage wahrlich nicht, dass das hier der Fall gewesen wäre, aber nehmen wir doch mal wirklich an, wir wären jetzt Jannik Sinner und wir wären tatsächlich unschuldig. Wir wissen, dass das Kass im Tennis zuletzt fast jede Entscheidung umgeworfen hatte, die zuvor getroffen wurde. Also entweder eine Sperre drastisch verkürzt oder eben dann in die andere Richtung deutlich erhöht oder überhaupt ausgesprochen. Wir wissen, dass ein Freispruch oder eine Sperre von, sagen wir mal, realistisch bis zu 12 Monate denkbar ist. Auch wenn ich persönlich denke, es wäre eher Richtung halbes Jahr geworden. Also höchstenfalls. Damit würde ich als Sinner definitiv die Nummer 1 verlieren, sogar recht deutlich bis zu 3 Grand Slam Chancen verlieren. Wenn es 12 Monate wären, sogar 4. Wenn ich den Deal jetzt aber eingehe, verliere ich 1.600 Punkte, klar ein paar Millionen Preisgeld, was in seinem Fall die Kuh aber auch nicht fett macht. Und im Endeffekt sind es bis auf Miami Turniere, wo er sicher jetzt
Ja, also bis auf Miami wäre er, glaube ich, nirgendwo der Favorit gewesen, weil Indian Wells ist das Alcaraz und auf Sand gibt es auch andere Namen. Und dass er dann ausgerechnet jetzt zum Heimturnier in Rom zurückkehren kann, wo er sicher überwältigend empfangen wird, ist ja eh für ihn die Kirsche auf der Sahnetorte noch. Also das ist einfach der perfekte Zeitraum. Nicht mal der Herbst wäre für ihn besser gewesen, weil dann hätte er ja Davis Cup und ATP Finals in seiner Heimat verpasst. Also ja, ich hätte den Deal an seiner Stelle angenommen, auch wenn ich mich für völlig unschuldig halte. Weil schade um die paar Turniere, aber es gibt halt eine Chance, wo du wirklich deine Nummer 1 verlierst und Grand Slam verpasst. Und allein dieses Risiko hätte ich da, glaube ich, nicht in Kauf genommen, weil du kannst, es geht um Fahrlässigkeit. Und wie willst du am Ende beweisen zu 100%, dass dir keiner anzweifelt, dass du nicht nicht fahrlässig warst? Das ist halt so ein Wischiwassi, finde ich, das wirst du halt nicht 100% klar bewiesen kriegen, dass da am Ende ist es wirklich, glaube ich, eine Auslegungssache, was fahrlässig ist und was nicht.
Die Frage, die sich aufdrängt, ist natürlich aber auch, ob es für die absoluten Tennis-Topstars eine Sonderbehandlung gibt. Auch darüber ist ja viel berichtet worden und wieso so ein Deal dann überhaupt möglich ist.
Ja, es sieht, wie schon gesagt, unschön aus. Ich muss schon auch sagen, es gibt hier keine Sonderregel für Sinner an sich. Dass das viele denken, liegt ein bisschen daran, dass sie sich eben nicht so intensiv mit dieser Sache beschäftigen mussten bisher. Für mich übrigens auch erstaunlich viele Spieler, die sich damit nur so maximal halb auskennen, die sich dazu äußern. Es gibt im WADA-Kodex Artikel 10.8.2, der eine außergerichtliche Lösung eines Falles erlaubt und laut der WADA bereits dutzendfach angewendet worden sei. Damit ist diese Herabsetzung unterhalb der sonst geltenden Sanktionen möglich. Es sollte eben mit diesem Deal, schreibt die WADA, ein faires und angemessenes Ergebnis sichergestellt werden. Wie gesagt, meiner Meinung nach hatten sie einfach Angst, dass Sinner mit einem Freispruch davon kommt und Sperre ist für sie Sperre. Die Dauer und welche Tennisturniere er verpasst, das ist der WADA ziemlich wurscht. Nur die Regel gibt es eben schon seit ein paar Jahren, muss man schon sagen. Die wurde jetzt nicht extra für Sinner hinzugefügt, wie mancher denken mag. Dennoch ist es natürlich ein absolutes Ungleichgewicht da. Und es gelten zwar für Topstars wie Sinner und Świątek keine anderen Regeln, aber es sind halt teils Regeln, die nur diese Topstars zu nutzen können. Also diese Geheimhaltung erst, wie das Ganze abgewendet wurde, das wirft halt einfach kein gutes Licht nach draußen. Das ist ja dieser Kuhhandel dann am Ende schon gar nicht natürlich. Und sowas ist nur möglich, weil diese Topstars so eben diese finanziellen Ressourcen verfügen und sich da ein mega Anwaltsteam aufstellen können. Sinners Team hat so viel richtig gemacht in kürzester Zeit. Also es hat mich ja damals schon schmunzeln lassen, aber weil es so perfekt geklungen hat. Aber sie dachten bereits damals daran, direkt reinzuschreiben, dass Sinner Naldi gezielt extra gefragt hatte, ob dieser was verwendet hatte, um die Wunde zu behandeln. Also da hatten sie schon da diese Fahrlässigkeit im Hinterkopf und haben da schon reagiert. Das bei all dem Zeug da direkt auf dem Schirm zu haben, um den es sonst noch ging. Also das sieht man schon, da brauchst du schon ein echt gutes Team, weil das hätte ihm jetzt auch geholfen bei dieser ganzen Diskussion und möglichem Urteil. Ja, und da haben halt diese Topstars einfach aufgrund ihrer finanziellen Ressourcen Vorteile. Ich meine, im Tennis sehen wir täglich Sonderbehandlungen, mal größer, mal kleiner. Das ist jetzt kein neues Phänomen. Sonderbehandlungen von großer Namen, da kommen wir auch später, glaube ich, nochmal dazu, wenn wir uns den US Open-Wahnsinn anschauen. Es ist schwierig, einfach das zu lösen, außer du stellst ein festes, hochqualifiziertes Anwaltsteam im Tennis ein, die dann wirklich alle Spieler vertreten, egal ob das die Nummer 1 oder die Nummer 180 ist. Sonst wird es immer so sein, dass die Stars bessere Möglichkeit haben, Dinge anzufechten. Am Ende bleibt halt wirklich für die Außenwelt ein bisschen das Gefühl, wie es Daniel Medvedev ein gewohnter Formulier formulierte. Also, dass ein Tennisstar einfach eine Sperre kriegen kann und dann erstmal sagt, okay, ich akzeptiere die Sperre an sich, aber jetzt setzen wir uns mal in Ruhe an den Tisch und dann diskutieren wir, was für uns beide ein angenehmes Urteil ist. Mhm. Und das kann es natürlich nicht sein. Und am Ende ist gerade das Gefühl, die Stärke deines Anwaltsteams entscheidet darüber, wie lange du gesperrt wirst und nicht dein Vergehen.
Ja, und es ist, glaube ich, wie überall auf der Welt. Ne? Wenn du finanzielle Mittel zur Verfügung hast, dann bist du da einfach ein bisschen besser aufgestellt. Jetzt hast du ja auch schon erwähnt, Medvedev, das haben sich ja einige dazu dann auch geäußert, unter anderem auch Stan Wawrinka, der ja auf X da auch immer mal ganz aktiv ist. Der hat ja geschrieben, dass er nicht mehr länger an einen sauberen Sport glaubt, auf Tennis bezogen. Ist das aus deiner Sicht verständlich und glaubst du an den sauberen Sport?
Also ich habe erstmal großen Respekt für ihn, wenn er mehr als 20 Jahre im Profisport unterwegs ist und bis dahin immer noch an die Sauberkeit im Sport geglaubt hat. Ja, also
bei mir ist es eigentlich, wie ich es vorhin schon sagte, ich lege keine, also meine Hand wirklich für keinen Profisportler ins Feuer. Grundsätzlich musst du jedem alles zutrauen, auch wenn man es bei einigen nicht glauben mag. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass dieses Urteil für mich jetzt wenig daran geändert hat, ob ich den Sport sauberer oder Dopingverseuchter sehe. Also wenn man den Verschwörungstheoretikern glaubt und wirklich alles unter den Teppich kehrt, dann hätte man ja kaum den Fall der beiden Weltranglisten ersten öffentlich gemacht. Also wir wissen ja, rein theoretisch hat es ja wunderbar geklappt und es hätte gar nicht öffentlich werden müssen. Wir haben ewig, monatelang nichts davon mitbekommen. Aber am Ende ist es trotzdem beängstigend zu sehen, dass es eben wirklich möglich gewesen wäre und dass man erst dann was davon hört, dass das Urteil schon draußen war. Und diese fehlende Transparenz teils und ja, das Gefühl, da spielt sich alles hinter den Kulissen ab, das kann einem natürlich schon ein ungutes Gefühl verschaffen. Im Endeffekt wäre es einfach besser gewesen, die ITIA hätte gleich eine kleine Sperre ausgesprochen und Zinner dann nicht eben komplett freigesprochen, weil das hat das Ganze ja erst zu groß werden lassen. Also ich meine, der Fall Świątek ist sicher ein wenig anders gelagert, dennoch ist es auch deshalb nicht so ein Aufregerthema, weil da halt nicht so hin und her geschachtert wurde. Keine Sperre, oh doch, vielleicht eine Sperre, nein, wieder keine Sperre. Und was die ITIA vielleicht beeinträchtigt hat, ist natürlich, dass der Kass kurz zuvor das Halep-Urteil davon 4 Jahre auf 9 Monate verkürzt hat. Das war schon ein herber Schlag für die. Vielleicht wollten sie bei Sinner einfach nicht Ähnliches riskieren. Und die WADA hat sich dann halt genötigt gesehen, irgendwie ein Zeichen zu setzen und auch für ähnlich andere Fälle, wo vielleicht mal das Team eines Sportlers beteiligt ist. Und ja, dann kam es zu dem Debakel, was wir da erlebten. Aber ich glaube, es ist jetzt weniger für die, die tief im Tennis drinstecken und sich mit dem Fall beschäftigen, ein Problem, als eher für die Außendarstellung von Leuten, die jetzt Tennis nur so ein bisschen verfolgen. Also da hat es dem Sport sicher geschadet.
Ja, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, hier in Bremen, es gibt auch immer diese großen LED-Werbewände oder wo News oder sowas drauf sind, wenn man mit dem Auto an der Kreuzung steht und da war dann auch ganz groß diese Meldung drauf und das hat schon Wellen geschlagen und andere machen ja auch momentan die Frage auf, hat Tennis ein Dopingproblem, weil da ja auch in der Vergangenheit ist immer wieder darüber berichtet worden, dass zu wenig getestet wird und dass falsch getestet wird und so weiter und Blutdoping und was wir da alles auch schon hatten. Wir hatten ja auch schon Yannick Schneider hier mal im Podcast zu Gast, der sich sehr gut damit auskennt. Also das ist die eine Frage, hat Tennis ein Dopingproblem? Aber die andere Frage, und das kommt hier, finde ich, auch ganz deutlich raus, auch bei deiner Antwort, ist es einfach der Umgang damit. Und ich glaube, so wie das jetzt alles gelaufen ist, wird es dann wahrscheinlich kein zweites Mal laufen. Ich glaube, da haben jetzt irgendwie alle sehr viel draus gelernt. Ich glaube, die Spieler sind ich schätze mal, die Spieler sind sehr viel sensibler geworden, weil die genau wissen, ich habe hier Verantwortung für ganz schön viel. Und auf der anderen Seite, ja, so ganzheitlich, denke ich, könnte ich mir vorstellen, dass man da irgendwie draus gelernt hat und vielleicht auch die Verantwortlichen sozusagen mit diesem Geheimhalten und was ich da alles am Anfang noch mal vorgelesen habe, das darf natürlich so eigentlich auch nicht sein. So, ich habe über Stan Wawrinka gesprochen oder ihn kurz ins Spiel gebracht. Meinst du, nicht ganz ernst gemeint, wir sollten auch noch diskutieren, was Nick Kyrgios dazu sagt?
die Sache ist, selbst wenn ich wollen würde, und alle, die uns öfter hören, wissen, dass ich nicht will, aber ich könnte nichts dazu sagen, weil ich keine Ahnung habe, was er dazu gesagt oder geschrieben hat. Also ich kann es mir natürlich denken und wie erwähnt, ich finde die Art und Weise, wie es am Ende zum Deal kam, auch höchst unglücklich. Nur ich habe und lese mir auch gerne jede kritische Stimme von Profis oder sonst zu dem Fall durch, aber sie muss halt halbwegs sachlich sein und ja. Von Sachlichkeit ist Nick Kyrgios so weit weg wie im Moment von einem Grand-Slam-Titel, also das sind Lichtjahre. Für mich geht es halt ja bei ihm ein bisschen weniger um die Sache an sich, sondern darum, mir ein bisschen selbst der Mittelpunkt werden kann, deswegen lass uns zum nächsten Thema kommen.
Du skippst also in deinem Feed manchmal so ein bisschen die Aussagen von Nick Kyrgios, das ist auch völlig okay. Also für einen gewissen Unterhaltungswert ist das ja manchmal ganz gut, aber ich glaube, man muss da auch nicht alles aufsaugen. Dann lass uns vielleicht eher darüber sprechen, ob Alexander Zverev dadurch, dass es jetzt diese 3-monatige Sperre gibt, irgendwie eine Chance darauf hat, die Nummer 1 der Welt zu werden. Aber da müsste er ja schon ganz schön viel verteidigen, ne?
Ja, also ich bin jetzt gespannt, wie es erstmal angeht, weil er hat ja schon mal versucht, dann richtig viele Turniere zu spielen, um diese Nummer 1 zu werden, was ein wenig dann zulasten der Grand Slam-Chancen ging, weil er ein bisschen überspielt war. Spielt er gerade in Südamerika, in Argentinien hat er sein zweites Match verloren, in Brasilien steht er aktuell im Viertelfinale. Das ist auch ein 500er-Turnier, also er könnte gut Punkte sammeln. Dennoch ist Sinner aktuell natürlich noch über 3000 Punkte vor ihm, wird aber natürlich 1600 Punkte durch die Sperre verlieren. Deswegen, das wird schon enger. Zverev hat 700 Punkte zu verteidigen, also muss er, wenn ich richtig rechne, so grob
2400, bisschen über 2300 Punkte holen bis Anfang Mai, bis Sinner zurückkehrt. Das ist schon möglich. Es gibt mit Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid 4 Masters und zumindest auf Sand ist ja eigentlich immer ein gutes Pflaster für ihn, gerade Madrid. Aber er muss schon extrem gut abschneiden, muss man sagen. Also vergangenes Jahr war jetzt Viertelfinale, Achtelfinale, Halbfinale, Halbfinale. Wenn er das wiederholt, dann wird es nicht reichen, das ist klar. Gut für ihn, dass die BMW Open vom 250er auf den 500er ja in dem Jahr aufgewertet sind. Aber klar, theoretische Chancen hat ja auch noch Alcaraz, muss man sagen, aber der müsste schon sehr viel gewinnen. Also mein Gefühl ist eher, Sinner kehrt als Nummer 1 zurück auf die Tour, aber der Vorsprung wäre natürlich dann deutlich geringer. Also da können wir schon davon ausgehen.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall, ein Suizid oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Okay, und damit machen wir darunter einen Strich, würde ich sagen. Knappe halbe Stunde zu dem Thema. Das ist einfach ein über die Monate so komplexer Fall geworden, das ist wirklich Wahnsinn. Und dann schauen wir auf das Zweite, was ich dir am Anfang hier hingeworfen habe. Ich habe gesagt, sperre Stefano Vukov. Und vielleicht die Tennisfans von euch wissen das natürlich. Andere würden vielleicht denken, die jetzt hier nicht so oft reinhören, welcher Spieler ist das denn? Das ist natürlich kein Spieler, sondern das ist bzw. war der Coach von Jelena Rybakina. Und auch da habe ich mir so ein paar Sachen notiert, die ich hier nochmal mit reingeben werde. Ich werde es nicht so vorlesen wie vorhin bei Jannik Sinner, aber auch dazu müssen wir, glaube ich, ein bisschen Background geben. Wir kennen ja alle Rybakina. Das ist eine ruhige, eher zurückhaltende Person. Selbst der Titel in Wimbledon hat damals ja nicht so richtig viel in ihr ausgelöst. Da haben wir uns alle gewundert, warum sie da nicht mehr aus sich rausgegangen ist. War ja ein riesengroßer Erfolg und ja, so ein kleines Schmunzeln, aber mehr war es dann eigentlich auch nicht. Also eine zurückhaltende, ruhige Person. Und das ist ja bei ihrem langjährigen Coach ganz anders gewesen. Stefano Vukov, ein emotionaler Typ, ein lauter Typ in der Box. Das wird dann ja zwischendurch auch immer wieder eingeblendet. Da konnte man das häufig sehen. Und jetzt ist es so gewesen, dass seitens der WTA eine Untersuchung gelaufen ist wegen möglichen Verstoßes gegen den Verhaltenskodex, wie es heißt. Und Stefano Vukov durfte ja auch nicht, das haben wir ja in den Australian Open Folgen besprochen, bei diesem ersten Grand Slam des Jahres dabei sein. Da saß ja Goran Ivanisevic dann in der Box. Diese Untersuchung ist jetzt beendet, diese Sperre bleibt bestehen, aber die WTA hat keine Angaben zur Dauer gemacht. Und da gab es natürlich auch verschiedene Recherchen, The Athletic hat da zum Beispiel auch recherchiert und aus einem internen WTA-Bericht zitiert und zusammengefasst wurde Vukov da toxisches Verhalten und seelischer Missbrauch vorgeworfen. Das kann dann natürlich sowas sein wie Nachstellung mit Textnachrichten, Beleidigungen und so weiter. Also es geht da natürlich um einen ja, gewissen Machtmissbrauch, in der Form kann man das sicherlich auch sagen. Und das Interessante dabei ist ja, dass Rybakina selbst den Vukov ständig in Schutz genommen hat. Sie hat jetzt auch kürzlich beim Turnier in Dubai gesagt, dass weiter Kontakt zu ihm besteht und ja, hat ihm eigentlich immer den Rücken gestärkt. Das vielleicht einfach mal so als Intro. Stefan, was ist das, was du noch so da hinzufügen möchtest? Wie ist deine Sicht auf das Ganze?
Ganz schwieriger Fall. Also wir hatten ja auch schon in der Vergangenheit schon, ich finde es ein bisschen beängstigend. Im WTA-Statement steht nicht so viel Erhellendes, das hast du gesagt. Interessanter ist da schon die Infos von The Athletic da, wo ja gleich mindestens zwei Quellen wohl bestätigt haben, was die in ihrem Text geschrieben haben. Genau, also Rybakina hatte ja kurz vor den US Open diese Trennung bekannt gegeben von Vukov und das musste dann auch ein Mitglied ihres Teams erstmal ihm sagen und er soll sie in Ruhe lassen und das spricht dann auch schon für sich, finde ich, dass das ein Teammitglied machen muss und Vukov hat das aber völlig ignoriert demnach und lief weiter durchs Hotel, hat sie 100 Mal angerufen, über 100 Mal und das haben halt auch laut dem Bericht Leute im Umfeld Rybakinas bestätigt, die in dem Hotel waren. Und das war auch der Auslöser dafür, dass sich dann wohl einige eben an Offizielle der WTA gewandt haben, der sie um die Sicherheit wirklich von Rybakina gefürchtet haben. Und ja, die Tour hatte jetzt eh schon Beschwerden über ihn vorliegen, was sein Verhalten als Coach betraf, weil Das waren schon davor einige Auffälligkeiten und da gab es eben zu dieser Untersuchung und wie du erwähnt hast, die vorläufige Sperre erst. Und es wurde halt auch ein Kontaktverbot zwischen ihm und Rybakina verhängt erstmal, was wohl gelinde gesagt eher mäßig eingehalten wurde. Und ja, dann Ende Januar gab es dann eben, wie du gesagt hast, die Entscheidung und beide wurden informiert, dass Vukov eben gegen diese Verhaltensregeln der Tour verstoßen habe und für ein Jahr gesperrt wird, heißt es. Und ja, er muss jetzt wohl auch Stunden in angemessenem Coaching-Verhalten nehmen.
Ja, was aber natürlich auch mehr als nötig ist, wenn man glaubt, was laut The Athletic da in diesem dreiseitigen Bericht steht, den Rybakina und Vukov erhalten haben, ne?
Ja, genau. Also du hast ja schon so grob erwähnt, aber ich nenne da wirklich so ein paar Beispiele. Also diese Belästigung nach der Trennung haben wir jetzt auch schon gesagt, trotz des Wunsches, da sie in Ruhe zu lassen. Aber er muss sie halt im Training wirklich verspottet haben, als dumm und zurückgeblieben beschimpft haben, soll sie mit Bälle beworfen haben, angeschrien. Ohne ihn wäre sie immer noch in Russland und würde Kartoffeln aufklauben. Weiter heißt es, dass sich Vukovs psychischer Missbrauch und sein Drängen Rybakinas an oder über ihre Grenzen auch zu körperlichen Krankheiten oder anderer Symptome führte. Also wir hatten uns ja schon immer gewundert, warum Rybakina so häufig mitten aus Turnieren wieder rausgezogen hat wegen Krankheiten oder Verletzungen. Klar kommt das mal vor, aber bei ihr war das ja wirklich extrem häufig. Vukov hatte einmal sogar eine Mail, wenn man dem Bericht glaubt, von Rybakinas Mutter erhalten. Und die Mutter hat darum lediglich gebeten, ihre Tochter nicht zum Weinen zu bringen. Daraufhin hat er sich geweigert, Rybakina bei dem Event zu trainieren. Also wow, da musst du schon, also das ist ja noch super nett von der Mutter. Ich glaube, bei vielen anderen Müttern wäre die Mail, wenn die das mitgekriegt hätten, deutlich anders ausgefallen und zu Recht. Also und ja, die Kontaktsperre wurde, wie schon erwähnt, auch von ihm völlig ignoriert während der Untersuchung. Und dieses größte Problem, was da wohl ist, ist, dass Rybakina während der Untersuchung wohl mehreren Quellen erzählt hat, dass ihre Beziehung zu Vukov persönlich und romantisch geworden ist. In dem Brief steht ja auch, dass beide bei den Australian Open, als er nicht auf die Anlage durfte, im selben Hotelzimmer übernachtet haben. Es gibt immer mehr Beweise, dass sie in einer romantischen Beziehung sind. Und diese Beziehung, die er zu seiner Spielerin aufgebaut habe, sei laut diesem Brief ungesund und Zeugen hätten sie sogar als toxisch beschrieben. Und ja, und das würde halt aber alles ein bisschen erklären, warum ihn die Rybakina gerade so in Schutz nimmt. Man muss dazu sagen, Vukov hat jegliches Fehlverhalten bestritten, kann auch noch bis zum 21. Februar, also heute, Tag unserer Aufnahme, Einspruch einreichen. Aber mein Rybakinas Verteidigung ist natürlich sein größter Triumph, die ist ja nun mal erwachsen, aber die Beweislage sieht schon sehr erdrückend aus, wenn das nicht nur eine, sondern wirklich mehrere Leute drumherum bestätigen.
Ja, müssen wir mal schauen, wie das jetzt da genau weitergeht. Aber was sagst du zu dieser Sperre bzw. zu der Entscheidung der WTA an sich? Also ich persönlich finde es, also ich stelle mir es immer schwer vor, dass eine erstmal, es kann doch eigentlich nur so losgehen, dass manche Leute dann das sagen. Hast du gehört und wie der sie behandelt und so? Das muss ich erstmal rumsprechen. Dann muss man aber auch eine Beweislage irgendwie schaffen. Oder wie aussagekräftig ist das, was wir da hören? Und dann muss man irgendwann auch zu so einer Entscheidung kommen. Was sagst du zu dieser Sperre?
Ja, gut, ich bin froh, dass die WTA trotz Rybakinas Proteste da so ein starkes Zeichen setzt. Ich glaube echt, dass du, wenn die Lage so ist, wie sie beschrieben wurde, dann steckst du da so tief drin. Ich glaube, dann müssen dich andere schützen, was die WTA gerade übernimmt. Ich weiß nicht, warum sollten so viele Menschen Lügen über ihn erzählen? Es ist jetzt nicht nur eine Stimme. Also dafür ist er, glaube ich, echt nicht wichtig genug. Und ja, längere Sperre ist halt schwer möglich, wenn sie nicht mitspielt. Also er wird sowieso gegen alle Auflagen während dieser Sperre verstoßen. Da können wir davon ausgehen. Dann kann man sie einfach bequem verlängern. Sie hat jetzt einen neuen Coach, aber der arbeitet halt mit Vukov zusammen, beziehungsweise laut Ex-Spielerin Dinara Safina ist der sogar mit dem befreundet. Also er ist jetzt quasi der neue Coach, so ein bisschen die Marionette und Sprachrohr von Vukov. Ja, es ist alles unschön. Er merkt auch nicht oder ihm ist es vielleicht auch egal, dass er ihre Tenniskarriere damit ein wenig zerstört. Ja, ich finde es eh noch erstaunlich, wie gut sie das wegschieben kann und da auf den Platz gehen und noch relativ gutes Tennis spielen kann. Also während wir ja sprechen, spielt sie gerade in Dubai das Halbfinale gegen Mira Andreeva, war es gerade im dritten Satz. Ich denke wirklich in Bestform auf schnellem Hartplatz und Rasen, da könnte sie kaum jemand schlagen, wenn die da wirklich top drauf ist. Aber dieses Drama verhindert ja seit längerem, dass sie irgendeine Konstanz findet. Also immer wieder diese Rückzüge aus Turnieren. Und es mag gerade halbwegs im Griff sein mit ihm, was ihre persönliche Beziehung da eben betrifft. Aber du kannst doch die Uhr danach stellen, bis das wieder knallt. Also, und davor habe ich halt echt ein wenig Angst, zumal es ja auch Gerüchte gibt, dass er jetzt auch noch ihr Manager ist, dann kontrolliert er halt fast alles um sie rum und der kann halt dann so großen Einfluss auch üben, welche Leute er da um Rybakina im Umfeld zulässt. Ich habe da echt ein mulmiges Gefühl bei der Sache und ich glaube auch, diese Saga ist noch nicht zu Ende.
Ja, du hast eben das Wort unschön benutzt. Ich finde, diese ganze Geschichte um Jannik Sinner ist auf eine Art irgendwie unschön. Dieser Fall Vukov-Rybakina ist auch unschön. Und jetzt hat es ja auch gerade noch was gegeben mit Emma Raducanu. Ich weiß nicht, ob ihr das zu Hause mitbekommen habt. Da hat es ja einen Stalker gegeben, der sie ganz schön bedrängt hat. Und der wurde dann am Ende sogar auch festgenommen. Das ist auch irgendwie eine sehr unschöne Sache gewesen.
Ja, definitiv. Also ich hatte mich erst noch geärgert, weil ich natürlich Muchova gegen Raducanu eigentlich sogar sehen wollte. Und Raducanu ist ja in meinem Draft-Team und Muchova, ja, das ist halt Muchova. Aber das ging halt nicht, weil der Rechteinhaber auf irgendwie zwei Kanälen Tsitsipas zeigte und der WTA-Stream schon beendet war. Im Nachhinein bin ich auch fast froh, es nicht live gesehen zu haben, weil das Video kenne ich natürlich inzwischen, wie Rybakina da, haben wir zu lange über sie gesprochen, wie Raducanu da weinend hinter dem Schiedsrichterstuhl kauerte und sich dann wirklich versteckte und Muchova sie zu trösten versucht. Also er ist ja zum Glück festgenommen worden und musste auch eine offizielle Erklärung unterschreiben, sich von der Sportlerin eben Raducanu fernzuhalten, ist jetzt auch von künftigen WTA-Turnieren ausgeschlossen. Aber die WTA muss da natürlich echt ein Auge drauf haben. Und sie hat mit dem Statement, was sie auf Social Media veröffentlicht hat nach dem Vorfall, aber auch wieder echt ein gutes Zeichen gesetzt, finde ich. Also ich habe die WTA oft für andere Dinge kritisiert, wie ihren Umgang mit den WTA-Finals in den letzten Jahren. Ihre, ja, teils doch ziemlich miese Social Media-Präsentation. Aber hier machen sie echt einen ordentlichen Job zuletzt, finde ich. Ja, ich habe von Sophie gehört, die da ab und zu bei Turnieren mitarbeitet, dass sie da auch Schulungen haben, um bestimmte Situationen wirklich zu erkennen gezielt. Aber vielleicht ist das am besten, wenn sie das mal irgendwann in einer anderen Folge selbst erzählt.
Finde ich auch ganz gut, weil das hast du mir gegenüber auch schon mal erwähnt. Und das wäre mal interessant, weil man das ja nicht so richtig mitbekommt, was das dann genau heißen soll mit Schulungen da vor Ort und so. Das wäre, glaube ich, mal ein spannendes Thema. Okay, damit haben wir Thema 1 abgeschlossen in unserer Folge, Thema 2 abgeschlossen und widmen uns jetzt noch dem dritten Thema. Und da geht es um die US Open mit einer Doppelmeldung im Prinzip. Einmal geht es um den Sonntagsstart und dann geht es vor allem aber auch um die Mixed-Revolution. Die kann man tatsächlich so bezeichnen. Also Sonntagsstart ist ja so, Australian Open haben es in diesem Jahr ja auch gemacht, dass die Sonntag begonnen haben. Roland Garros beginnt Sonntag. Bei Wimbledon ist es noch nicht so und jetzt ziehen auch die US Open nach. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht alles durcheinander gebracht, aber ich glaube, so ist es. Also der Trend geht wirklich dahin, aus 14 Tagen dann 15 zu machen. Geht natürlich auch immer darum, noch ein paar mehr Tickets zu verkaufen und ja, zuletzt bei den Australian Open sind die Zahlen ja wieder sehr gut gewesen, was die Zuschauer anbelangt. Das ist das eine. Und dann aber die, ja, irgendwie dann doch noch etwas größere Neuigkeit, dass das Mixed oder der Mixed-Wettbewerb in der sogenannten Fan Week, also in der Woche zuvor, an zwei Tagen komplett ausgespielt werden soll. Und zwar unter komplett anderen Vorzeichen als sonst. Ich gebe da auch gerne noch mal ein bisschen was mit rein. Es geht zum einen um höheres Preisgeld. 1 Million für die Siegerpaarung, das waren zuvor 200.000. Das ist also eine extreme Steigerung. Freier Eintritt für die Fans in dieser sogenannten Fan Week. Okay, das Teilnehmerfeld wird halbiert. Vorher waren das 32 Teams, jetzt sind es nur noch 16 Teams. 8 Plätze kommen über die Weltrangliste, dann kommen 8 Wildcards mit dazu. Man will natürlich irgendwie versuchen, die Stars anzulocken. Die Sätze gehen nicht bis 6, sondern die gehen nur bis 4. Match-Tiebreak statt drittem Satz und es gibt auch die sogenannte No-Ad-Regel, das heißt, bei Einstand entscheidet ein Punkt. Und in diesem Feld, in diesem 16er-Feld, bedeutet das also 4 Matches bis zur Million, um das letztendlich mal so zu sagen. Also das stellt gefühlt, habe ich so den Eindruck, ganz vieles auf den Kopf. Und bevor ich an dich übergebe, ich habe noch ein Zitat von Laura Siegemund, die hat nämlich zum Tennismagazin gesagt, ein ernsthafter Wettbewerb wird zu einem Show-Event degradiert, dessen Zählsystem Gewinnen oder Verlieren eher zur Glückssache macht als zum Qualitätsmerkmal. Fand ich ganz interessant. Also da ist jetzt viel passiert, Stefan.
Wow, also Laura und ich sind uns sehr einig, was das betrifft. Okay. Also ich kannte das Zitat nicht, muss ich zugeben. Und ich hatte mir ja schon Stichworte gedacht und die gehen in eine ziemlich ähnliche Richtung, stelle ich fest. Das wusste ich jetzt ehrlich nicht. Also ich stimme ja völlig zu. Ich meine, wenn wir es mal vorne anfangen, um auch mal zu sehen, warum und alles. Also es ist auf jeden Fall eine Revolution, eine Mixed-Revolution, brauchen wir nicht diskutieren. Und ich versuche jetzt mal wirklich aus der Sicht des Veranstalters zu sehen, an sich, bei allem Respekt vor den Doppelspielern, ist es ein verständliches Ziel, dass man wie früher wieder mehr Einzelspieler im Mixed-Wettbewerb haben will.
Das verstehe ich, da bin ich erstmal sogar auch dafür. Das macht es attraktiver für die Fans. Wir haben gesehen, was ja los war, als Serena Williams und Andy Murray das eine Mal mixed in Wimbledon gespielt haben. Das war ja Wahnsinn. Also für einige war das dann wichtiger und größer als der Einzelwettbewerb. Und das ist einfach cool und das gibt dem Mixed auch eine viel größere Reichweite, als wenn die da gerade ihr Halbfinale vor 50 Zuschauern spielen. Ich gucke mir Mixed in den späteren Runden gern an, aber klar bin ich jetzt auch nicht der Gelegenheitszuschauer oder so, den die vielleicht auch anlocken wollen, die Mixspieler eben überhaupt nicht mal kennen und dann fehlt halt diese Identifikation. Und um größere Aufmerksamkeit aufs Mixed zu lenken, brauchst du mehr Einzelspieler in dem Wettbewerb, das ist sicher so. Ich bin auch keiner, wo es jetzt extrem stört. Manche tun das ja, dass es in der Qualifikationswoche stattfindet. Also dieser Fanweg, wie du sagtest, es ist für mich wirklich nicht das Hauptproblem. Mein Problem ist tatsächlich diese Sache mit den 2 Tagen und dieser Regelirrsinn, mit dem das durchgeführt wird. Also du hast aufgezählt, diese Sätze bis 4, bis aufs Finale, dritte Satz im Match-Tiebreak, der Entscheidungspunkt bei Einstand, da weißt du, was ich darüber denke. Und wenn ich mir die Regel anschaue, dann ist das für mich halt, also die könnte ein Animateur für seine Urlaubsgruppe aufgestellt haben. Also damit der Zufallsfaktor möglichst hoch ist, quasi jeder kann gewinnen und da die Matches vermutlich nur zwischen 30 und 45 Minuten gehen, dann haben auch die Konditionsschwachen eine Chance. Sehr schön. Also das sind wirklich Regeln für deine Studentengruppe beim Ferientrip auf Trip auf Ibiza, weil wirklich, also so vergebe ich doch keinen Grand-Slam-Titel. Also das ist doch Quatsch. Und um den großen Roger Federer zu zitieren, wir brauchen einen Clown für den Zirkus noch. Also ich weiß nicht, vielleicht spielt ja Federers damaliger Gegner Nick Kyrgios auch mit. Dann sind wir da auch versorgt, weil das könnte er vielleicht konditionell gerade noch durchstehen. Aber ich kann das einfach nicht ernst nehmen, den Wettbewerb. Also wenn wir dieses Turnier, das ist genau das, was Siegemund gesagt hat, wenn wir dieses Turnier 15 Mal ausspielen, dann kriegen wir wahrscheinlich 10 verschiedene Siegerpaarungen. Ja. Und das liegt einfach daran, weil diese Regeln Tür und Tor dem Zufall öffnen. Also, und da kann ich keinen Grand Slam-Sieger nennen, der das gewinnt oder da auch einen Titel. Das ist halt eine Spaßveranstaltung.
Ich wollte dich jetzt eigentlich in der Folgefrage fragen, ob du glaubst, dass das irgendwie Erfolg haben wird oder ob das auch zukunftsweisend ist. Ich will aber noch ganz kurz ergänzen, man nimmt ja auch wirklich die reinen Mixed-Spielerinnen und Spieler komplett auch raus aus diesen ganzen 2 Wochen Grand-Slam-Tennis, ne? Wo ja auch, also das ist für Fans natürlich eine ganz tolle Sache, das da vor Ort aufzusaugen, aber ich bin mir sicher, für die reinen Doppel- bzw. Mixed-Spielerinnen ist das bestimmt auch was ganz Tolles, einfach Teil davon zu sein innerhalb dieser 2 Wochen. Und wenn die dann vorher da einfach ihren Wettbewerb schon spielen und dann geht das eigentliche Turnier los und sie sind irgendwie nicht mehr Teil davon, dann kann ich schon verstehen, dass das nicht überall ganz gut ankommt. Aber zurück zu der Frage, glaubst du, dass es Erfolg haben wird und wie zukunftsweisend kann das sein?
Ich glaube erstmal, dass dieses Problem, was du denkst, gar nicht so besteht, weil ganz ehrlich, also die meisten Mixspieler werden auch im Doppel spielen und die meisten Doppelspieler werden überhaupt nicht mehr in diesen Mixwettbewerb reinkommen, da bin ich mir sicher. Also ich werde bei den BMW Open, das können wir hoffentlich auch da, dann werde ich sicher hoffentlich auch den einen oder anderen hier aus Deutschland fragen können, wie er das so sieht, Doppelspezialisten, aber also den meisten wird ein Wettbewerb und eine Einkommensmöglichkeit komplett wegfallen. Also das ist nicht, dass das Turnier davor stattfindet, die meisten werden da überhaupt nicht reinkommen. Also ich gehe davon aus, fast alle. Also klar muss man sagen, 16
Teams sind nicht viele, ne?
Ja, und ich glaube, das liegt daran, ob die Einzelspieler Bock haben. Wenn die Einzelspieler Bock haben, dann wird ein Doppelteam aus der Optik wegen vielleicht reingeholfen, vielleicht ein US-Team. Aber die werden keine Doppelteams da reinsetzen, auf gar keinen Fall. Nach dem Ranking geht ja sowieso nicht, weil das Einzelranking entscheidet. Das sind die Doppelspieler, die Doppelspezialisten alle zu schlecht platziert. Und wenn dann nur die Wildcards. Und die Wildcards kriegen diese Doppelteams nur, wenn die Einzelspieler keine Lust haben. Also das ist so. Ich glaube nicht, dass du da viele Doppelteams haben wirst. Und ja, also ich am Ende liegt es halt wirklich daran, was machen die Einzelspieler. Also Goku Goff hat schon gesagt, ihr passt in die Woche vor dem Start nicht ins Programm. Das ist ja eine sehr gute Doppelspielerin. Bei Jessica Pegula und Taylor Fritz klang es eher so, als würden sie spielen, wobei Fritz mir da ein wenig zu sehr überzeugt davon klang, wie anziehend seine Person auf die Leute ist. Also, ich meine, bei den US Open hat er vielleicht Glück, da es in seiner Heimat ist, aber ich persönlich würde mir jetzt mal, um keinen Deutschen zu nennen, jetzt lieber Hiché mit Zielinski angucken, bevor ich mir jetzt Fritz ewig da im Doppel anschaue. Aber Preisgeld mit 1 Million ist natürlich verlockend, das wird auf ESPN übertragen und ja, in beiden großen Stadien ausgetragen. Am Ende, ich sage, es wird mit den Einzelspielern stehen und fallen, ob das funktioniert und ob das dann auch andere Grand Slams kopieren oder nicht. Weil wenn ein Djokovic spielt, ein Sinner vielleicht mit einer Kalinskaya, sofern das dann wieder oder noch ein Ding ist, so genau weiß man das bei den beiden nicht, oder halt ein Alcaraz mit einer Raducanu, das wäre ein Traum für viele, dann wird dieser Plan aufgehen, das wird mega Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aber, ja.
Ja, ich wollte gerade sagen, dann sehe ich eigentlich auf lange Sicht keinen freien Eintritt mehr, weil man das natürlich auch wunderbar verkaufen kann, aber gut.
Sicher, das ist dann der nächste Schritt, gar kein Thema. Ja. Aber ich bin der Erste, der solche Paarungen feiern würde. Da brauchen wir uns gar nicht falsch verstehen. Nur es ist für mich halt einfach ein Exhibition-Turnier und kein Grand-Slam-Turnier mehr. Also es gibt am Ende, wenn es gut läuft, vielleicht ein, zwei Paarungen in dem Feld, die eine Chance hätten, bei einem normalen Mixed-Grand-Slam ins Halbfinale zu kommen. Und mir fällt es dann echt schwer, diesen Titel mit irgendeinem in den vorherigen Jahren zu vergleichen. Also klar, es wird schwierig. Du müsstest halt wirklich Ranking-Punkte verteilen oder so, damit du Einzelspieler dazu kriegst, Mix zu spielen während des Grand Slams. Nur so ist es halt wirklich ein Tigerenten-Club und nicht Grand Slam-Tennis.
Schön gesagt. Sehr, sehr schön gesagt. Das lassen wir mal so stehen. Vielleicht hört ihr dieses Zitat auch ganz am Anfang der Folge. Dann wisst ihr, dass ich mich für diesen Quote entschieden habe. Ich stelle ja immer irgendwas ganz am Anfang. Vielleicht auch nicht. Mal gucken, was mir noch so einfällt beim Durchhören. Okay, also das wird interessant, das Ganze zu beobachten. Da kann sehr hitzig drüber diskutiert werden. Ich fand dich gerade sehr meinungsstark bei dem Ganzen, finde ich sehr gut. Und jetzt wirklich zum Abschluss, wir hatten jetzt diese drei großen Themen, die nicht ganz so viel mit dem Sport an sich zu tun haben. Wir wollen dann nächstes Mal natürlich auch wieder versuchen, sportlicher sozusagen unterwegs zu sein, aber vielleicht kannst du nochmal so deine Erkenntnisse oder die Besonderheiten nochmal kurz rausarbeiten, die dir in der letzten Zeit so aufgefallen sind.
Ja, ich mach mal einfach zwei Punkte bei den Damen und zwei Punkte bei den Männern, um da ein bisschen fair aufzuteilen. Ja. Bei den Damen, der Titel von Amanda Anisimova in Katar hat mich sehr gefreut. Die hat ja eine schwere Zeit hinter sich, kam nach dem Tod ihres Vaters nie mehr so richtig in Fahrt, immer wieder aufblitzen lassen, aber nicht Konstanz. Und die hat halt eigentlich so ein gutes Tennis. Die Rückhand ist wirklich eine der besten der Welt. Und es wäre halt wirklich schön, wenn die jetzt wieder konstanter in Erscheinung treten könnte. Dann natürlich, du weißt, wen ich nennen muss, Joao Fonseca. Ja. Der muss einfach erwähnt werden. Da bin ich mir recht sicher, dass der in Zukunft auch noch öfter in Erscheinung tritt. Da reibe ich mir auch jeden Tag einmal die Hände, dass das mein Hail Mary Pick ist.
Warum habe ich den nicht genommen eigentlich?
Ich bin dir jeden Tag dankbar. Also,
ich weiß das nicht.
Wenn er so spielt wie bei seinem Titel in Argentinien, dann spielt es fast keine Rolle mehr, was meine anderen Spieler machen.
Ich weiß noch, dass ich Fonseca auf dem Zettel hatte und Lerner Tien auch. Der Name ist ja auch aufgetreten und dann noch. Und dann bin ich kann dir meinen gerade gar nicht mehr so richtig sagen. Ist auch egal. Jedenfalls hast du, glaube ich, damit alles richtig gemacht.
Ja, hoffe ich. Also er hat mich auf jeden Fall, um da ein bisschen sportlich zu werden, in Buenos Aires wirklich beeindruckt. Also nicht nur mit der gefürchteten Vorhand, die kennen wir alle, aber auch mit der Nervenstärke und wirklich dann auch dem Finden von Lösungen in Matches, wo es nicht gut lief, weil er hat da nicht immer sein bestes Tennis gespielt, wahrlich nicht. War teils wirklich wild, viele Fehler, aber er hat sich trotzdem durchgebissen. Und ja, in Brasilien war es jetzt danach direkt zu viel für ihn, aber in seiner Heimat, klar, aber der Junge ist 18, also ist ganz normal, der wird sicher noch Schwankungen haben. Also man darf jetzt in diesem Jahr nicht die Welt erwarten, aber was der da immer aufblitzen lässt schon, das macht viel Hoffnung für die Zukunft. Und dann zwei kuriose Sachen zum Abschluss, also dieses Matchup von Świątek und Ostapenko ist echt verrückt, finde ich. Also gegen keine Spielerin, gegen die sie mehr als einmal gespielt hat, hat Świątek eine Negativbilanz. Mhm. Nur eine. Und das ist Ostapenko. Und da lautet die Bilanz 0-5. Und mit Ausnahme von einem Match war es halt nicht einmal knapp. Also es ist auch immer lustig, Ostapenko dann bei den nächsten Matches zuzusehen. Also gut, Finale gegen Anisimova kannst verlieren, aber auch danach direkt das Match gegen Uchijima. Also das war schon fast ein Troll-Move, was die da gespielt hat. Da trifft die dann keinen Ball mehr. Und sie hat ja auch nach dem Świątek-Match frech gesagt, ja, sie war schon ziemlich optimistisch, dass sie das gewinnt. Also ja, das ist schon immer. Also ich hoffe wirklich, jetzt es kommt mal zum Duell auf Sand oder bei den French Open gar, weil bisher war es jetzt 4 Duelle auf Hartplatz, einmal Rasen. Und auf Sand sollte Świątek ja die besten Chancen haben eigentlich. Aber nicht vergessen, Ostapenko hat schon mal die French Open gewonnen. Also das würde ich wirklich gern sehen. Und letzte Sache, meine Güte, Stefanos Tsitsipas. Also, ich weiß nicht, wer das Match gegen Hamad Medjedovic gesehen hat, aber der hat sich bei 5-4 im dritten Satz ja wirklich übel am Oberschenkel verletzt, nur noch gehumpelt und hat am Ende dennoch gewonnen im Tiebreak. Und es sagt wirklich viel über Tsitsipas Spiel und Selbstvertrauen gerade aus. Also, auch wie aufreizend langsam dann Medvedovic dann Richtung Netz zum Handshake gehumpelt ist, das war auch nochmal, das hat das Ganze untermalt. Und ja, für Tsitsipas kann man halt echt nur hoffen, dass ihn der Sandplatz wieder rettet, weil aktuell ist er echt nicht mehr als ein Sandplatz-Spezialist. Und ja, das hätte ich nicht vor einigen Jahren gedacht, dass ich das über ihn sage.
Sehr schön. Ja, muss ich ein, zweimal schmunzeln jetzt. Danke für dieses Roundup hier nochmal zum Ende raus. Und damit sind wir auch tatsächlich am Ende angekommen in dieser eingeschobenen Crosscourt-Folge. Wir hoffen natürlich, dass euch das gefallen hat. Es ist natürlich auch irgendwie wichtig, bei diesen Themen up to date zu bleiben. Ich bin auch ganz ehrlich, ich finde es auch manchmal schwierig, gerade über so Dinge zu berichten, die über viele Monate laufen. Hat man da jetzt irgendwo vielleicht nochmal eine Info verpasst oder irgendwie haben wir das jetzt gut zusammengefasst oder nicht? Aber ich habe ja schon öfter erwähnt, dass ich bei dir auf jeden Fall immer das Gefühl habe, dass du da richtig gut in den Themen drin bist und deswegen glaube ich, dass hier auch ganz gut was rübergekommen ist heute in dieser Folge. Wir werden uns dann zurückmelden Mitte März, dann sprechen wir natürlich auch über das ein oder andere Masters, was dann gelaufen ist. So hatten wir das ja auch eigentlich geplant. Und wie ich das immer so mache, am Ende dieser Folgen nochmal der Hinweis, dass ihr uns natürlich gerne Kommentare dalassen könnt über Spotify unterhalb der Folgen. Das geht wunderbar. Und wenn da was kommt, dann lesen wir uns das gerne durch und nehmen es vielleicht auch mit in die nächste Folge. Ihr könnt den Podcast natürlich auch super gerne über diese Sternebewertung bewerten, Folgen teilen, was auch immer. Da freuen wir uns auf jeden Fall. Stefan, danke für diese eingeschobene Folge. Hat Spaß gemacht und dann bis Mitte März, würde ich sagen.
Danke dir. Bis dann.
Bis dann, ciao.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.